So klingt New York, so klingt Manhattan heute. Autos fahren, Autos hupen, Fußgänger laufen auf Asphalt rum. Polizeisirenen sind zu hören. Das wird Sie nicht weiter überraschen, so klingt New York eben. Das haben Sie entweder selbst erlebt oder in Filmen oder in Tondokumenten erleben können. Wie aber klang New York vor 300 Jahren? Hier geht es jetzt um Klänge in der Geschichte, die Bedeutung, die sie für die Menschen der jeweiligen Zeit hatten und die Frage, was sich aus den Klängen der Vergangenheit über diese Zeit schließen lässt. Der Historiker Jan-Friedrich Missfelder von der Universität Zürich, der beschäftigt sich mit diesen Überlegungen. Er betreibt Geschichtswissenschaft mit einem besonderen Fokus auf Klänge quasi. Nun habe ich mal nachgeschlagen, es war 1877, als Thomas Edison den Phonographen als Patent anmeldete. Die ersten Tonaufnahmen, die entstanden mit verwandten Geräten etwa 20 Jahre früher, aber der frühere, lange, lange, lange Teil der Geschichte, der klingt für uns ja in etwa so. Also den finden wir nicht als Audio. Meine Frage an Jan-Friedrich Missfelder daher, wie erforschen Sie Klanggeschichte?
Sie haben vollkommen recht, 1877, die ersten Edison-Walzen. Davor klingt wirklich sozusagen nichts und man muss dementsprechend immer Quellenumwege suchen, wo man doch irgendwie an akustisches Material oder zumindest an Wahrnehmungsbeschreibungen von Klang herankommt. Und das heißt, man muss eigentlich die Medien, wenn man so will, sich anschauen, die eigentlich anders funktionieren als Klangaufzeichnungsmedien, die aber trotzdem mit Klang sich beschäftigen. Das heißt, man muss Schriftquellen anschauen, Literatur aller Arten, Texte aller Arten oder Bilder, die etwas überliefern und festhalten, was eigentlich möglicherweise in der Vergangenheit mal akustisch wahrgenommen werden konnte. Das heißt aber auch, Klanggeschichte, wie ich das mal nennen würde, ist nie so einfach eine Geschichte von dem, wie es damals so eigentlich geklungen hat, sondern ist immer eine Wahrnehmungsgeschichte, also sozusagen immer Hörgeschichte.
Es geht Ihnen auch nicht wirklich darum, die Klangwelten von einstmals zu rekonstruieren und dann wieder zum Leben zu erwecken, sondern Sie sind Historiker, der einfach versucht, mit einer besonderen Achtsamkeit auf akustische Phänomene, auf Geräusche mehr für seine Disziplin herauszufinden. Verstehe ich Sie da richtig?
Genau. Ich denke, wenn man es hinkriegen könnte oder wenn man es schaffen könnte, dass man über die Aufmerksamkeit auf Akustisches, auf Klänge, auf Geräusche, ich würde mal sagen, Klänge ist der allgemeinere Begriff, weil darunter sowohl Geräusche als auch, wenn man so will, gebundene akustische Phänomene wie Musik fallen. Wenn man eine verstärkte Aufmerksamkeit auf solche Klänge richtet, sollte es möglich sein, auch neue Fragen zu stellen an ganz allgemeine Fragen der Geschichtswissenschaft über politische Herrschaft, über Sozialstruktur, über kulturelle Entwicklung und alle diese Dinge mehr.
Was wären denn konkrete Beispiele für Ihre Forschung?
Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts. Der Philosoph Arthur Schopenhauer hat in seinem letzten Buch ein Kapitelchen eingefügt mit dem Titel Über Lärm und Geräusch. In diesem Kapitel inkriminiert er als das allerschädlichste und schlimmste Geräusch, das ihm begegnet, das Peitschenknallen auf den Straßen.
Das haben wir akustisch mal vorbereitet. Peitschenknallen natürlich in Verbindung mit Kutschen. Was sagt Ihnen das? Was sagt Ihnen so eine Quelle?
Verschiedene Dinge, dass zum Beispiel zum einen Peitschenknallen als Problem darauf hinweist, dass das Grundgeräusch der akustischen Umwelt von Städten bis weit ins 20. Jahrhundert eben hinein etwas zu tun hatte mit der damals vorherrschenden Mobilität. Und das bedeutet eigentlich Pferde. Pferdefuhrwerke, das haben wir gerade gehört, aber auch damit verbunden die entsprechenden Anreizungsmechanismen für die Pferde, in diesem Fall also die Peitsche. Was Schopenhauer als besonderes Problem empfindet, ist, dass in seiner Perspektive das Peitschenknallen ein vollkommen überflüssiges Geräusch ist. Und es sei nach seiner Interpretation nur dazu da, sozusagen als ein Quälmittel der unteren Klassen gegen die neu entstehenden bürgerlichen Schichten und vor allen Dingen die Geistesarbeiter darunter wie ihn einzusetzen. Das Interessante daran ist für mich, ich kann daran ganz gut ablesen, wie sich Sensibilitätsmuster, wie sich Wahrnehmungsmuster von akustischer Umwelt bedingt durch bestimmte historische, sozialhistorische Entwicklungen in der Gesellschaft verändern.
Haben Sie da noch ein anderes Beispiel?
Das andere Beispiel, fast aus derselben Zeit, betrifft Straßenmusik. Im London des Mitte des 19. Jahrhunderts, 1863-64, gibt es eine riesengroße Kampagne gegen die dort vorherrschende Straßenmusik. Das sind vor allen Dingen italienische Drehorgelspieler und deutsche Blaskapellen.
Von den deutschen Blaskapellen hatten wir schon gehört. Wir haben mal probiert, was vorzubereiten. So fliegt uns das heute um die Ohren, wenn es zur deutschen Blasmusik kommt. Kann man das vergleichen mit damals? Was würden Sie sagen?
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie es damals geklungen hat. Ich kann nur vermuten, dass es längst nicht so präzise und auch relativ gut intoniert geklungen hat, wie man das heute aus deutschen Bierzelten gewöhnt ist. Vor allen Dingen nicht auf den Straßen von London von abgerissenen deutschen Immigranten, die dort irgendwie das Einzige zu Geld machen konnten, was sie hatten, nämlich ihre Lunge und ihre Blechblasinstrumente. Das Interessante an der Londoner Situation ist, dass die Initianten dieser Kampagne gegen Straßenmusik alles Angehörige einer aufstrebenden sozialen Gruppe waren, nämlich der sogenannten freien Berufe, also Anwälte, Schriftsteller, Journalisten, Wissenschaftler aller Arten, für die es entscheidend war, dass sie im privaten Raum ihres Hauses die Ruhe hatten, um ihrer Arbeit nachgehen zu können. Und genau in dieser Situation wird Straßenmusik, die sich im öffentlichen Raum vor den Fenstern des privaten Raumes abspielt, zu einem akustischen, aber damit auch zu einem gesellschaftlichen Problem. Sie machen es zu einem Problem, weil sich ihre Bedürfnisse ändern, weil sich auch damit ihre Wahrnehmungsformen ändern und weil damit quasi deutlich wird, dass ein Zusammenhang besteht zwischen der Veränderung der Sozialstruktur einer Gesellschaft, der Veränderung ihrer Wahrnehmungsmechanismen, die damit zusammenhängen, und der akustischen Umwelt, die dadurch produziert wird.
Heute würde ich mal tippen, leben wir in außergewöhnlich geräuschintensiven Zeiten. Wir haben Maschinen, Autos brummen, Fernseher quasseln hier und da vor sich hin. Man trägt zusätzlich noch MP3-Player, die zumindest nach innen gerichtet sehr viele Geräusche erzeugen. Dagegen muss ja in der vorindustriellen Zeit ja geradezu eine knisternde Stille geherrscht haben, auch wenn da hin und wieder mal vielleicht eine Kutsche fährt oder jemand in die Tuba bläst.
Es gibt dazu sozusagen eine ganz berühmte These von dem Pionier von jeder Form von Klangforschung oder Klanggeschichte, Raymond Murray Schaeffer, einem Kanadier, Komponist und Klangökologe, also jemand, der quasi sich um diese Reinheit der Klangwelt bemühte, der die These gemacht hat, wir leben sozusagen im Moment in einer Lo-Fi-Gesellschaft, in einer Gesellschaft, in der der Signalrauschabstand, wenn man so will, gesamtgesellschaftlich relativ gering ist. Also man hat sozusagen ein riesiges Hintergrundrauschen, sodass die einzelnen bedeutungstragenden akustischen Signale schwerer wahrnehmbar sind. Während vormoderne, das heißt für Schaeffer vor allen Dingen vorindustrielle Gesellschaften, eine Hi-Fi-Umgebung darstellen, in der einzelne Signale, welche Arten auch immer, vor dem Hintergrund der von Ihnen gerade beschriebenen relativen Stille besser zum Tragen kamen und darum auch besser wahrgenommen worden sind. Okay, das mag so sein, dass es diese faktischen Geräuschpegelunterschiede gegeben hat, aber natürlich sind heutige Menschen auch viel besser darauf vorbereitet, viel besser darin trainiert, bedeutungsvolle Geräusche von weniger Bedeutung für sie in dem akuten Moment bedeutungsvollen Geräuschen zu trennen, zu isolieren und besser zu hören. Das heißt, man hat das Argument eigentlich umdrehen und sagen, die Moderne ist viel besser darin, klar zu unterscheiden, welche akustischen Signale für sie interessant sind und welche eher nicht so.
Jan-Friedrich Missfelder, er ist Historiker an der Universität in Zürich und legt einen besonderen Fokus auf Klänge bei seiner Forschung.